NDR Info. Themen des Tages.
Morgen stehen zwei Entscheidungen an, die den Kurs der Deutschen und den Kurs der Weltpolitik mitprägen können. Im Bundestag soll das milliardenschwere Finanzpaket verabschiedet werden. Eine Weichenstellung für die wirtschaftliche Zukunft des Landes, für die Verteidigungspolitik. Und gleichzeitig bereiten sich die Präsidenten Trump und Putin auf ein Gespräch über den Ukraine-Krieg vor. Ein Telefonat mit möglichen geopolitischen Folgen. Beide Ereignisse sind mehr als bloße Termine im Kalender. Sie werfen ihre Schatten voraus und prägen bereits heute unsere Themen des Tages. An diesem Montag, den 17. März. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Es ist die entscheidende Woche für das milliardenschwere Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur von Union und SPD. Morgen soll der noch bestehende Bundestag in alter Zusammensetzung für die nötigen Grundgesetzänderungen stimmen. Mit den Stimmen der Grünen. Freitag wäre dann der Bundesrat dran. Heute gab es dazu zahlreiche Treffen. Das heißt also mehrere Akteure, mehrere Termine, mehrere Fallstricke, über die ich jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik sprechen kann. Schönen guten Abend, Barbara. Wie erlebst du Parlament und Regierungsviertel dieser Tage, die Gespräche in Berlins politischer Mitte? Wie ist die Stimmung da vor morgen?
Ja, sehr viel gesprochen, sehr viel Gesprächsbedarf. Die Stimmung ist schon so, dass man von einer angespannten Stimmung sprechen kann. Union, SPD und Grüne brauchen ja diese Zweidrittelmehrheit. Sie haben sie theoretisch auch. 31 Abgeordnete drüber, also über den Durst, wie man so schön sagt. Und diese 31 Abgeordneten können aber natürlich zusammenschmelzen. Und ein paar haben schon gesagt, dass sie möglicherweise nicht mitstimmen werden.
Ja, wir können ja diesen schmalen Grat mal abwandern. Hat denn die Union alle reingeschlossen im Parlament?
Ja, gerade in der Union hakt es offenbar besonders. Also da hat schon einer sich aus der Deckung gewagt, Mario Chaya, das ist der ehemalige CDU-Generalsekretär, unter Friedrich Merz übrigens. Der ist aber in Unfrieden von Friedrich Merz geschieden und hat jetzt gesagt, also er wird nicht mitstimmen. Und dann gibt es noch 2, 3, 4 andere, die sich das auch nicht so gut vorstellen können. Und man sieht, da schmilzt es schon zusammen. Bei den Grünen sind es ungefähr 3, die gesagt haben, nee. Und bei der SPD, da guckt man in so eine Art Blackbox hinein, weil da sehr viele Abgeordnete mitstimmen, die im kommenden Bundestag ja nicht mehr vertreten sind, die sozusagen dann nichts mehr damit zu tun haben und die sehr, sehr frei sind in ihrem Abstimmungsverhalten. Und je freier Abgeordnete sind, desto unvorhersehbarer könnten sie abstimmen für Friedrich Merz.
Friedrich Merz hat ja noch im Interview gesagt, ja, das ist auch alles klar, man müsse in allen 3 Fraktionen mehr, Zitat, Überzeugungsarbeit leisten. Wie genau hat er das angestellt oder alle Fraktionschefs?
Ja, das machen die Fraktionsvorsitzenden jetzt oder bearbeiten sozusagen die einzelnen Abgeordneten, weil wie gesagt, 31, das ist klingt relativ viel Puffer, ist aber dann doch relativ schnell erreicht, lassen noch ein paar krank werden, ein paar können dann vielleicht unter Umständen nicht kommen. Also da wird sehr viel gesprochen, da wird sehr viel persönlich gesprochen und natürlich wird an die Geschlossenheit appelliert und was das alles bedeutet. Ich meine, der Druck ist groß, man braucht dieses Paket, weil wenn es dieses Paket oder diese Änderung des Grundgesetzes nicht geben wird, dann kann es durchaus sein, dass es keinen Kanzler Friedrich Merz geben wird und keine schwarz-rote Koalition. Also da ist sehr, 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 sehr viel Druck im Kessel und das wird jetzt transportiert.
Und damit der Berliner Kompromiss durch den Bundesrat kommt, das stände ja auch noch an, sind die Stimmen Bayerns nötig. Ohne Hubert Aiwanger geht da nichts. Deswegen hat es heute auch nochmal Verhandlungen zwischen CSU und Freien Wählern im Koalitionsausschuss gegeben. Ich sag mal so, die Reihen geschlossen am Ende doch.
Naja, Hubert Aiwanger, der ist ja gerne mal einer, der gegen den Strich läuft. Und allein um Markus Söder zu ärgern und dieses bayerische Fingerhakeln, das wird sich heute noch ein bisschen hinziehen. Ich glaube, letzten Endes wird sich Markus Söder durchsetzen, weil der hat einfach die bessere Hand. Der kann einfach sagen, ja gut, Freiwähler, wenn ihr nicht mit uns stimmt, dann werfe ich euch raus und dann mache ich mit der SPD weiter. Die Bayern-SPD hat sich schon angeboten. Also ich glaube, dass da sehr viel Säbelrasseln dabei ist, auch von Hubert Aiwanger, weil letzten Endes kommt das ja auch das Geld auch den Ländern zugute, auch dem Land Bayern, auch den Kommunen in Bayern. Und da gibt es sehr, sehr viele Freie Wähler, Bürgermeister, die das Geld auch gebrauchen können.
Erstmal vielen Dank für diese Einschätzung, soweit Barbara Kostolnik. Mit Informationen zum Showdown morgen im Bundestag. Die Stimmung angespannt, man weiß, was auf dem Spiel steht. Wir übertragen Ihnen diese Debatte hier live auf NDR Info ab 10 Uhr vormittags. Und damit kommen wir zu dem anderen Thema, das bereits heute auch seine Schatten wirft, nämlich dem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin morgen. Dabei soll es um eine mögliche Beendigung des Ukraine-Krieges gehen, so Trump. Heute haben sich die europäischen Außenministerinnen und Minister bei einem Treffen in Brüssel abgestimmt. Dazu jetzt unsere EU-Korrespondentin Helga Schmidt. Dieses Telefonat und eben die Abstimmung hier in Deutschland über dieses Finanzpaket, ein gewaltiges Verteidigungspaket. Wie sehr hat das beides bei den Gesprächen in Brüssel eine Rolle gespielt?
Also für die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock eine große Rolle. Sie hat ja heute, ja, möglicherweise war das ihr letzter Auftritt in Brüssel als deutsche Verteidigungsministerin, und sie hat gesagt, das ist eine historische Entscheidung, die da jetzt ansteht in dieser Woche in Berlin, erst im Bundestag, morgen dann im Bundesrat. Und sie hat auch gesagt, dass Deutschland jetzt einen erheblichen Beitrag für die Sicherheit Europas, aber vor allen Dingen jetzt auch kurzfristig zur Unterstützung der Ukraine leistet. Jetzt müssten aber auch die anderen Europäer nachziehen. Sie sagte, auch andere müssen jetzt was in die Waagschale werfen. Und jedem war klar, was damit gemeint ist, dass eben auch andere große europäische Länder wie Frankreich, wie Spanien, Italien jetzt dem deutschen Beispiel folgen und mehr zur Ukraine Militärunterstützung beitragen, als sie das bisher getan haben.
Für jegliche Defizitverfahren ist das aber auch eine schwierige Aussage, oder?
Ja, das hat einen Hintergrund und eine Erklärung. Diese Defizitverfahren, die es gibt, gerade gegen Frankreich und auch Italien, die sollen ja ausgesetzt werden für den Fall, dass diese Länder, die jetzt schon hoch verschuldet sind, sich weiter verschulden, wenn das Geld ausgegeben wird für Aufrüstung, also für Sicherheit und Verteidigung. Dann soll die Schuldenbremse auch auf europäischer Ebene nicht mehr greifen.
Und wie schaut man in Brüssel auf das besagte Gespräch zwischen Trump und Putin?
Also auch da gaben sich die europäischen Verteidigungsminister heute, ja, ich würde sagen, cooler, als man das vielleicht vermutet hätte. Einige sagten, naja, es wird auch von anderen telefoniert mit Putin und mit Trump. Es war eine Anspielung an die Vermittlungsarbeit, die der britische Premier Keir Starmer im Moment im Hintergrund macht, Frankreichs Präsident Macron auch. Also da scheinen die Europäer jetzt bereit zu sein, ihre Politik nicht mehr so wie bisher abhängig zu machen, strategisch von dem, was Donald Trump tut oder nicht tut. Er hat ja in der vergangenen Woche erst die Waffenlieferung an die Ukraine gestoppt, dann nach wenigen Tagen doch wieder freigegeben. Also da konnte man jetzt schon spüren, dass man in der Planung zumindest in vielen europäischen Außenministerien sich davon unabhängig machen will und weiterhin aber darauf pocht, dass eine Lösung, wie auch immer sie aussieht, zwischen Putin und Trump nicht über die Köpfe der Europäer und auch über die Köpfe der Ukrainer hin nicht hinweg verhandelt werden dürfen.
Dann schauen wir uns ganz konkret mal die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit ab in Zahlen, in Fakten. Die meisten europäischen Staaten wollen ja die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine weiter stärken, damit die Ukraine in diesen Gesprächen, in Friedensgesprächen stärker auftreten kann. Wie genau? Welches Paket schnürt man dieses Mal?
Also da gibt's ein neues Finanzierungsmodell, das stammt von der neuen EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas. Sie hat gesagt, es ist besser in Zukunft die Militärhilfe für die Ukraine nach der Wirtschaftskraft der einzelnen Länder auszurichten. Das war ja bisher nicht so. Da hat jede Regierung selbst entschieden, wie viel Waffen sie lieferte an die Ukraine. Und das würde eben für Deutschland bedeuten, dass Deutschland keine Probleme hätte. Die scheidende Bundesregierung hat im Grunde schon 7 Milliarden Euro bewilligt. Liegt 4 davon fest. Damit hätte Deutschland schon seinen Anteil bezahlt, denn insgesamt sollen es mindestens 20 Milliarden werden am Ende dieses Jahres. Aber andere Länder hätten eben größere Probleme damit, und das sind Frankreich, Spanien, Italien. Und da haben wir bisher noch nicht gehört aus den Gesprächen, dass es da Fortschritte gab. Die EU-Chefdiplomatin Kallas musste das selber gerade in ihrer Pressekonferenz sagen. Sie sagte, man steckt noch im Detail, was man auch so übersetzen könnte, dass man da noch nicht sehr viel weitergekommen ist.
Und das Thema Freiwilligkeit, das spielt in Brüssel bei diesem Treffen auch eine größere Rolle. Die meisten europäischen Staaten wollen ja mitziehen, aber vielleicht eben auch nicht alle. Wie umgeht man die Einstimmigkeit bei dieser Hilfe, bei dieser Entscheidung?
Ja, mit einem Trick. Bisher ist es ja dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban sehr oft gelungen, durch sein Veto den Fortschritt der anderen Europäer zu stoppen. Das konnte er immer dann machen, wenn Einstimmigkeit nötig war. Jetzt will man das umgehen und sagen, also diese Vereinbarung, 20 Milliarden Euro Militärhilfe für die Ukraine zu bezahlen, das ist eine freiwillige Vereinbarung. Da sollen nur diejenigen mitmachen, die das wollen. Bisher scheinen die allermeisten das zu wollen, aber das hat eben die Folge, dass nicht einer mehr, in diesem Fall Ungarn, diese Einigung aufhalten könnte.
Die Ukraine selbst, die arbeitet an einem, wie sie sagt, System von Sicherheitsgarantien für den Fall einer Waffenruhe. Welche Zusagen kann die Ukraine denn da heute mit nach Hause nehmen aus Brüssel?
Also das war offiziell kein Thema heute. Das ist ja eine Frage, die auf der Ebene einiger Staats- und Regierungschefs gerade verhandelt wird. Aber da gab es ja mehr Fragezeichen, würde ich sagen, als klare Antworten. Es gab ja den Vorschlag von Frankreichs Präsident Macron und auch zum Teil vom britischen Premier Keir Starmer, dass man europäische Truppen schicken könnte in den Osten der Ukraine, um eine eventuelle Waffenruhe dort zu garantieren. Aber beide, Macron und Starmer, sagen mehrfach, nur wenn die Amerikaner Rückendeckung geben, also irgendeine Form von Sicherheitsgarantie. Genau das scheint Donald Trump aber nicht zu wollen. Auch sein Verteidigungsminister hat das ausgeschlossen. Also sehr viel konkret ist man da noch nicht weitergekommen.
Soweit aus Brüssel Helga Schmidt. Dort sind die EU-Außenministerin und Minister zusammengekommen. Eine Koalition der Willigen sagt der Ukraine weitere Milliardenhilfen, auch Munition zu, bevor morgen die Präsidenten Trump und Putin gänzlich ohne die Europäer über den Krieg in der Ukraine sprechen wollen. Das vertiefen wir jetzt noch mit dem Politikwissenschaftler und Historiker Ulrich Schlie von der Universität Bonn, der zu Diplomatie, zu Strategie und Sicherheitspolitik forscht. Mit einer Koalition der Willigen diese neue, nächsten Milliarden zu schnüren. Wie bewertet er das? Wie findet er dieses Vorgehen?
Zunächst ist es gut, dass die Europäische Union sichtbar ist, dass sie zeigt, dass sie in der Sicherheitspolitik da ist und dass wir ungeachtet davon, was in Washington passiert und besprochen und gedacht wird, selbst handlungsfähig sind. Je einiger wir als Europäische Union auftreten, desto besser ist es und je mehr wir auf den Tisch legen können, desto deutlicher geht das Signal aus, dass wir hinter der Ukraine stehen und dass wir unseren Beitrag leisten wollen, um diesen Krieg zu Ende zu bringen. Und zwar zu Bedingungen, die der Ukraine eine Aufnahme in die euroatlantischen Strukturen ermöglichen.
Euroatlantischen Strukturen, das heißt, wäre für Sie die NATO da ein wichtiges Thema?
Ich halte es für einen großen strategischen Fehler, die Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine von vornherein vom Tisch zu nehmen. Was Präsident Trump da gemacht hat, kann man nur als einen großen Fehler ansehen. Letztlich ist das der kritischste Punkt. Und sollte diese NATO-Mitgliedschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit Russland nicht verhandelbar sein, dann muss zumindest ein Übergangszeitraum aufgezeichnet werden und dann müssen Sicherheitsgarantien gegeben werden. Denn andernfalls werden wir eine Riesenenttäuschung in der Ukraine hervorrufen und Reaktionen, die unsere ganze Sicherheitspolitik auch mit Blick auf Migration, mit Blick auf viele andere Fragen deutlich belasten werden.
Hat die US-Regierung ja eben einiges schon mal diplomatisch vom Tisch genommen, indem man eine NATO-Mitgliedschaft seitens Trump zumindest auch schon mal ausgeschlossen hatte. Aber jetzt telefonieren die beiden morgen eben, der US-Präsident mit dem Kreml-Chef Wladimir Putin. Kann das denn weiterhin so bleiben, dass wir als Europa da außen vor bleiben?
Ja, es ist keine wünschbare Situation und man weiß ja auch nie, was bei Telefonaten von Donald Trump mit anderen Staats- und Regierungschefs herauskommt. Es wäre ein verheerendes Signal, wenn sich die Vereinigten Staaten und Russland sozusagen über die Köpfe der Betroffenen, vor allem der Ukraine hinweg, auf etwas einigen sollen. Das wäre dann in der Tat ein Diktat. Frieden, nein, wir müssen darauf hinwirken, dass die Amerikaner mit den Ukrainern, aber auch mit den europäischen Verbündeten in der Nordatlantischen Allianz über diese Fragen in den geeigneten Gremien sprechen. Und dass wir am Ende eine Lösung hinbekommen, mit der alle Seiten leben können. Das ist die Kunst der Diplomatie.
Es geht ja auch vielen gerade in Europa, auch heute bei den Staaten, darum, eben die Ukraine zu stärken in jeglichen Friedensdebatten. Und der Ukraine selbst, das haben wir eben auch gehört, geht es weiterhin um ein System von Sicherheitsgarantien. Das wiederum ist europäischer gerade ein ganz schwieriges Thema. Was würden Sie sich da wünschen? Welche Signale sollten da von Europa ausgehen?
Das wichtigste Signal, das ich mir wünsche, sollte von den Vereinigten Staaten ausgehen. Und das wäre ein Bekenntnis zur Nordatlantischen Allianz. Denn wenn wir anfangen müssen, Sicherheit ganz unabhängig von den Vereinigten Staaten in Europa zu denken, dann ist das nicht nur eine sicherheitspolitische Zeitenwende, sondern dann schwächt es uns Europäer und es schwächt langfristig auch die Vereinigten Staaten. Das, was wir in den letzten Tagen und Wochen an Tönen über die NATO gehört haben, ist alles andere als zuversichtlich. Deshalb müssen wir alles tun, um die Amerikaner davon abzuhalten, dass sie nun hier Schritte machen, die uns innerhalb der Allianz weit auseinanderbringen werden. Also ich wünsche mir, dass wir eine Lösung bekommen, die dazu beiträgt, dass die Sicherheit in Europa auch weiterhin gewährleistet ist. die dazu beiträgt, dass keine unterschiedlichen Zonen von Sicherheit entstehen in Europa. Und es kann auch nicht davon die Rede sein, dass man Russland ein Mitspracherecht eingesteht. Wir haben das in der NATO immer gesagt, es darf kein Mitspracherecht für Russland geben. Und es gibt auch kein Denken in Einflusssphären, sodass es eine Art Near Abroad für Russland gibt. Ich glaube, das sind alles Grundsätze, die wir in der gegenwärtigen Suche nach einer Lösung für eine Beendigung dieses Konfliktes nicht aus den Augen verlieren dürfen.
Aber gerade dieses Denken in Einflusssphären, das scheint ja auch Donald Trump anzutreiben, zu prägen. Was ist denn, wenn man da eben nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt? Zumindest nicht mit dieser Administration. Gibt es eine realistische Perspektive, unabhängiger als Europa zu agieren?
Zunächst sollten wir alles darauf setzen, auch diese Administration davon zu überzeugen, dass es in ihrem eigenen Interesse liegt, jetzt nicht alles aufzugeben, was wir in vielen Jahrzehnten gemeinsam aufgebaut haben. Donald Trump ist ja auch für abrupte Kurswechsel immer auch zu haben. Das heißt, wir haben es mit jemandem zu tun, der ergebnisfixiert ist, der aber auch durch sein sprunghaftes Wesen in der Lage ist, eigene Positionen zu korrigieren. Das, was die Europäische Union gegenwärtig macht, was heute bei den Außenministern diskutiert wird, was bei den Staats- und Regierungschefs in einigen Tagen beschlossen werden wird, ist ein wichtiges Signal. Und je eindeutiger und einheitlicher sich die Europäische Union in dieser Situation bekennt und an die Seite der Ukraine stellt, desto klarer ist das Signal. Und das sollte uns aber nicht davon abhalten, jetzt in der NATO auch weiterhin dafür zu werben, dass wir Lösungen nur gemeinsam mit den Amerikanern anstreben.
Soweit der Politikwissenschaftler Ulrich Schlie von der Universität Bonn im Gespräch, wie die Europäische Union ihre Sicherheitspolitik mittlerweile auch ohne die USA in Teilen gestaltet und mit seinem Appell, sich aber weiter intensiv um genau diese transatlantischen Zusammenarbeit, dieses Miteinander zu bemühen, hier in unseren Themen des Tages. Es gibt politische Momente, die einfach nicht wieder vergehen. Der sogenannte Heidemord ist so ein Moment in Norddeutschland. Dieser Politkrimi hat sich heute vor 20 Jahren im Landtag in Kiel abgespielt. Heide Simonis, SPD, erfahren, kampferprobt, will sich zur Ministerpräsidentin wählen lassen. Die Mehrheit scheint knapp, aber sicher. Und dann geschieht das Unfassbare. 4 Wahlgänge, 4-mal Stillstand. Ein bis heute unbekannter Abgeordneter aus den eigenen Reihen anscheinend entzieht ihr die Unterstützung. Für Simonis damals ein politisches K.O. in Zeitlupe. Und ein Fall, der über Wochen die Politik in ganz Deutschland beschäftigte. Mein Kollege Stefan Böhnke berichtet damals wie heute über die Landespolitik in Schleswig-Holstein. Und er war vor 20 Jahren im Landtag mit dabei. Er hat die Spannung gespürt, das Flüstern in den Gängen erlebt und das Drama mitverfolgt. Wie war damals die Ausgangssituation?
Nun, die Landtagswahl 2005 war sehr knapp ausgegangen. Rot-Grün hatte keine Mehrheit mehr. Sie hatte nur noch eine Option, eine tolerierte Minderheitsregierung. Der SSW, die Partei der dänischen Minderheit hier im Parlament in Schleswig-Holstein, war dazu auch bereit. Aber das Bündnis war durchaus umstritten. Es gab Stimmen zum Beispiel aus der Wirtschaft, die eine große Koalition forderten. Doch in der wäre wiederum für Heide Simonis kein Platz gewesen, denn die CDU war stärker als die SPD, also wählte Heide Simonis den Weg mit dem SSW.
Und zeichnete sich im Vorfeld denn schon ab, dass Heide Simonis durchfallen könnte bei der Wahl?
Nein, überhaupt nicht. Das Bündnis und auch das Modell einer tolerierten Minderheitsregierung waren zwar nicht unumstritten und wurden von der politischen Konkurrenz auch kritisiert. Im Raum stand eher die Frage, ob so ein Regierungsmodell mit nur einer Stimme Mehrheit im Landtag wirklich eine ganze Legislaturperiode trägt. Aber dass das Bündnis bereits an der Wahl von Heide Simonis scheitern sollte, damit hat keiner gerechnet.
Es gab ja erstmal diese 3 Wahlgänge, in denen Heide Simonis keine Mehrheit fand. Und dann folgte eine Sitzungsunterbrechung, man sprach miteinander. Warum riskierte Simonis dann auch noch diesen 4. Wahlgang?
Zum einen, weil auch die Bundes-SPD sie darum gebeten hatte und zum anderen, weil man sich sicher war, dass es doch noch klappen könnte. Denn in der Sitzungspause hatte die SPD eine Fraktionssitzung und in der hatte es eine Probeabstimmung gegeben und da waren alle Stimmen an Bord und man war fest davon überzeugt, der Abweichler, der konnte nur von der SPD kommen. Also man war sich nach der Probeabstimmung sicher, jetzt sind alle Stimmen beisammen. Wie wir wissen, war das nicht der Fall.
Warum hatte sich an diesem Tag eigentlich auch Peter Harry Carstensen von der CDU zur Wahl im Landtag gestellt? Weil es war ja klar, dass er eigentlich keine Mehrheit hat.
Ja, das ist eine interessante Frage. Carstensen selbst hatte erst am Morgen der Abstimmung seine Fraktion darüber informiert, dass er sich neben Heide Simonis zur Wahl stellt. Und dafür gab es auch Kritik in den eigenen Reihen, denn sowas sei unüblich, hieß es. Aber der Tag wäre sonst vermutlich anders verlaufen. Denn nach der Landesverfassung gilt, ab dem dritten Wahlgang gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Also vielleicht wäre Heide Simonis ohne Gegenkandidaten zur Ministerpräsidentin wiedergewählt worden. Das ist aber Spekulation natürlich und hier lässt die Verfassung auch juristische Interpretationen offen.
Wie ging es denn nach diesem denkwürdigen Tag in Schleswig-Holstein weiter?
Nun, Heide Simonis erklärte einen Tag später den Rückzug aus der Politik und CDU und SPD nahmen nach mehreren Tagen dann Sondierungs- und dann auch Koalitionsverhandlungen auf. 6 Wochen später wurde dann Peter-Harry Carstensen von der CDU Ministerpräsident einer großen Koalition.
Es ist ja immer noch diese eine Frage, wird man je herausfinden, wer der unbekannte Abgeordnete, die unbekannte Abgeordnete war, die oder der Heide Simonis 4-mal die Stimme versagte?
Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, der oder diejenige möchte das Ganze dann doch nochmal öffentlich machen und reinen Tisch machen. Die Wahl ist geheim und die Wahlzettel sind inzwischen vernichtet. Das hat man mir letzte Woche auch nochmal bestätigt. Klar ist aber, der oder diejenige hat Geschichte geschrieben. Der Sturz von Heide Simonis gilt zusammen mit der für die SPD gescheiterten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen nur wenig später als Anfang vom Ende der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder.
Und das blieb ja so lange auch bei ihr persönlich hängen. Wie würdest du denn sagen, hat das alles den Politbetrieb, das Miteinander in Kiel im Landtag vielleicht bis heute geprägt?
Also es hat die Arbeit im Landtag auf jeden Fall die Jahre danach geprägt, weil natürlich zunächst einmal Misstrauen da war, vor allem in der SPD-Fraktion. Die musste trotz der schwierigen Situation aber gleich auch wieder regierungsfähig bleiben, weil sie in einer großen Koalition gebraucht wurde, die ja auch nicht besonders harmonisch verlief. Da gab es Dauerstreit und am Ende brach sie dann auch auseinander. Jetzt spielt das Thema aber keine Rolle mehr. Man möchte natürlich immer noch gerne wissen, wer war derjenige, der das gemacht hat. Aber den politischen Alltag bestimmt das inzwischen nicht mehr.
Soweit unser Korrespondent für Landespolitik Schleswig-Holstein, Stefan Böhnke, über den sogenannten Heidemord, die schwere Niederlage, die Heide Simonis damals einstecken musste, erzählt von jemandem, der damals mit dabei war. Anna R. ist tot. Mit Rosenstolz wurde sie als Sängerin bundesweit bekannt, an der Seite natürlich von Peter Plate. Lieder wie Liebe ist alles machten die beiden zu Stars, die Konzerte waren ausverkauft, bis Rosenstolz 2012 die Band auf Eis legten. Jetzt ist Anna R. plötzlich und unerwartet mit 55 gestorben. Anja Kaspari mit einem Nachruf.
Als Anna R. 1991 mit Peter Plate und seinem Freund Ulf Sommer anfing, gemeinsam Songs zu schreiben, wurde ein neues Musikgenre geboren. Der deutsche Mondänpop. Anna R., die Musikalienhändlerin aus Ost-Berlin, die mit ihrem Alt auch Opernarien schmettern konnte, war die ungewöhnliche Stimme von Rosenstolz, deren Songs irgendwo zwischen Schlager und Chanson angesiedelt waren. Die Fans in den Berliner Schwulenbars und Underground-Galerien waren begeistert. Schnell wurden Rosenstolz zum Publikumsliebling. Nur der Mainstream verstand das Projekt nicht. Sie passten in keine Schublade. Ihre Lieder wurden auch nicht im Radio gespielt.
Also ich habe mir zumindest immer gesagt, die Leute kommen ja und wir schaffen das auch ohne Radio. Das war irgendwann meine Trotzhaltung. Und da war ich immer recht stolz drauf. Dann gesagt habe, na und? Blöde Radiosender, ihr braucht uns gar nicht spielen, die Leute kommen trotzdem.
Der Knoten im Radio platzte erst Anfang der 2000er. Spätestens mit diesem Hit. Rosenstolz lieferten bis 2011 konstant Charts-Hits und Nummer-1-Alben. 2012 trennte man sich einvernehmlich. Peter Plate und Ulf Sommer starteten durch als Hitschreiber für andere Künstler, für Musicals und Filme. Anna R. brauchte länger, um sich selbst zu finden. Ihre eher rockig angelegte Band Gleis 8 floppte. Sie zog sich zurück, nachdem die Boulevardpresse ihr mit Body-Shaming-Artikeln zusetzte. Erst als angesehene Gastsängerin von Silly fasste sie wieder Mut und wagte dann endlich 2023 den Schritt zum Solo-Comeback unter eigenem Namen. Wieder füllte sie mit den neuen Songs die alten Hallen. Alles schien gut zu laufen.
Auf ihren Social-Media-Kanälen tauschte sie sich aus mit ihren Fans, ihre privaten Freunde lud sie zu großen Abendessen ein. Die nächste Tour sollte im Oktober starten. 20 Konzerte von Berlin bis Wien. Ein neues Album sollte auch kommen. Jetzt ist all dies plötzlich zum Stillstand gekommen. Anna R. wurde 55 Jahre alt.
Und dann mach ich die Augen zu und träum. Du siehst zu mir hinüber und bittest um ein Zeichen, in diesem Augenblick zu schreien, um die Zeit kurz anzuhalten und die Liebe zu befreien.
Und mit dieser Musik von Rosenstolz und der Stimme von Anna R., die mit 55 verstorben ist, enden auch unsere Themen des Tages. Heute an diesem 17. März.